Die ausführliche Textlesung für diesen Text, die gab es eigentlich schon letzte Woche. Wer letzten Sonntag da war, hat die Lesung zumindest gehört, aber nicht meine Predigt dazu. Ich war krank. Und von dem her hole ich das heute nach. Das heißt, ihr seid im Vorteil, wenn ihr da wart, dann wisst ihr schon genau heute, worum es geht. Und Elli hat ja ein paar Sachen dazu gesagt letzte Woche. Ich weiß nicht, wer noch was gesagt hat, aber es war zumindest ist es hoffentlich schon ein bisschen präsent, diese Geschichte von Jesus und der Auferweckung des Lazarus. Und bevor ich mehr sage, bete ich noch mit uns. Vater im Himmel, danke für diesen Sonntag und danke, dass wir im Gottesdienst dir begegnen können, dass du jetzt und hier zugänglich bist, nicht nur im Gottesdienst, aber besonders, wenn wir zusammenkommen. Und jede von uns und jeder von uns kommt mit eigenen Gedanken, mit Fragen, mit Angst, Wut, Trauer, mit einem ganzen Bandbreite an Gefühlen und an Gedanken, und ich lade dich ein, dass du jetzt da hineinsprichst und dass du mit Liebe und mit Klarheit hier bist. Amen. Dieser Text über Jesus und Lazarus, über den werden wir gleich so in einigen Abschnitten nachdenken. Und dieser Text ist so der letzte Text, bevor es richtig hart zur Sache geht für Jesus. Es ist sozusagen das letzte der sieben Zeichen, von denen Johannes berichtet. Sieben Wunder, sieben Zeichen, die Jesus tut. Und es ist gleichzeitig dann auch sozusagen der Text, bevor die Passionswoche beginnt. Und nächsten Sonntag feiern wir dann ja den Palmsonntag. Da beginnt sozusagen die Passionswoche. Deswegen passt es heute sehr gut, diesen Text nochmal aufzugreifen. Und hier geht es ja auch schon um Passion. Es geht buchstäblich um Leben und Tod. Das Thema wird ganz kunstvoll von Johannes hier schon eingeleitet. Und das Ganze ist auch natürlich in eine große Dramaturgie eingebettet. In Kapitel 10 lesen wir, wie Jesus zweimal ganz knapp der Steinigung entkommt. Und auch im Anschluss an dieses spektakuläre Auferstehungswunder kommt der jüdische Rat zusammen und beschließt jetzt endgültig, Jesus muss weg. Das ist sozusagen die Situation, in der das passiert. Jesus hat Feinde, die ihm nach dem Leben trachten. Bei Johannes geht es immer wieder um diese Frage, wer Jesus ist. Wer ist Jesus? Nicht umsonst ist er ja derjenige, der diese berühmten Ich-Bin-Worte hat, wo Jesus über sich selber sagt, wer er ist. So zum Beispiel in Vers 25, wo er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und ich nehme diese Aussage, die Jesus über sich selber trifft, zum Anlass, einmal uns diese Frage zu stellen. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Jetzt und heute. Glaubst du ihm, wenn er sagt, dass er die Auferstehung ist und das Leben? Oder hast du da deine Zweifel? Fehlt dir der Glaube? Wenn wir diesen Text lesen aus Johannes 11, dann sehen wir nach und nach, dass Jesus hier reagiert auf diese Leute, die eigentlich die gleiche Frage stellen. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für seine Jünger? Wer ist Jesus für Martha? Wer ist er für Maria? Wer ist er für diese anonymen Beobachter aus der Beerdigungsgesellschaft, die sich hier versammelt hat? Immer wieder diese Frage, wer ist dieser Mann? Wenn wir also diese einzelnen Gruppen durchgegangen sind, dann schauen wir nochmal in einem zweiten Schritt auf Jesus selbst. Und wir schauen nochmal genau hin, warum macht er eigentlich die Dinge, die er macht? Warum sagt er das, was er sagt? Was ist sein Anspruch und warum begegnet er diesen Personen hier auf diese Art, wie er es nur kann? Und vielleicht, jetzt so im Verlauf, fällt es dir leichter, dich mit der einen oder anderen Gruppe, einen oder anderen Person auch zu identifizieren. Vielleicht erkennst du dich wieder in Maria oder in Martha oder in Thomas, dem Jünger, der hier erwähnt wird, oder vielleicht in der etwas distanzierten Gruppe, die beobachtet, was passiert. Wir beginnen mit dem ersten Text, mit der ersten Passage, mit der Lesung von Vers 1 bis Vers 16. Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch weitere 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa ziehen. Die Jünger aber sprachen zu ihm, Rabbi, eben noch wollten die Juden dich steinigen und du willst wieder dorthin ziehen? Jesus antwortete, hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tage umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Das sagte er und danach spricht er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, schläft, aber ich gehe hin, dass ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er schläft, wird's besser mit ihm. Jesus aber sprach von seinem Tode. Sie meinten aber, er rede von der Ruhe des Schlafs. Da sagte ihn Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht da gewesen bin, auf das ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Das ist hier die Vorgeschichte, das ist sozusagen der Start in dieses Wunder. Jesus ist mit den Jüngern unterwegs, oder besser gesagt, er ist auf der Flucht. Er ist auf der Flucht vor denen, die ihn nach dem Leben trachten, vor diesen strenggläubigen Juden, die ihn steinigen wollten. Und spätestens jetzt wird den Jüngern klar, dass Jesus die Zeichen der Zeit nicht erkannt hat. Für ihn scheint es, als ob es diese Mordversuche gar nicht gibt. Als er die Nachricht von Lazarus Krankheit bekommt, will er sofort zurück dahin, wo die Leute ihm nach dem Leben trachten. Für die Jünger geht es jetzt also um Leben und Tod. Und natürlich bewundern sie Jesus, sie sind fasziniert von ihm, sie sind jetzt mit ihm einige Jahre durch die Gegend gezogen, aber mehr und mehr mischt sich in diese Faszination auch das Gefühl der Angst. Ja, sie haben das Gefühl, Jesus beschützen zu müssen, sich vor ihn zu stellen. Und geradezu erleichtert reagieren sie darum, als sie erfahren, dass Lazarus ja nur krank sei und denken, na gut, da hat sich das jetzt erledigt, diese fixe Idee nach Judäa zurückzugehen, schwamm drüber. Aber Jesus lässt sich nicht von diesem Plan abbringen. Für die Jünger bedeutet die Nachfolge jetzt, dass es für sie wirklich ans Eingemachte geht. Und Thomas, lesen wir ganz zum Schluss in Vers 16, ist ja sogar bereit für Jesus zu sterben. Er fordert die anderen Jünger auf, komm, wir gehen jetzt zusammen und wir nehmen unsere Schwerter mit und lassen uns drauf ankommen. Später lesen wir dann ja, dass nicht Thomas sein Schwert zieht, sondern Petrus im Garten Gethsemane sein Schwert zieht, einem Soldaten das Ohr abschlägt. Und man könnte fast meinen, jetzt herrscht für die Jünger hier tatsächlich so eine Art Glaubenskrieg. Der heilige Krieg hat begonnen. Und auch wenn der Feind übermächtig scheint, sie haben ja Jesus auf ihrer Seite und jetzt ist die Zeit für Heldentaten. Irgendwie sind sie ja bisher immer rausgekommen und wenn sie jetzt mitgehen, dann ist am Ende vielleicht sogar so, dass Jesus sie bevorzugt behandelt. Als dann Jesus allerdings nicht mitkämpft, ihren Kampf, als Jesus anstatt Gottes Macht zu zeigen, sich gefangen nehmen lässt, sind es die gleichen Jünger, die wie vom Erdboden verschwunden sind. Niemand ist von ihnen da, als Jesus wenige Tage später verhört und gefoltert wird. Und wir merken, für die Jünger ist dieser Kampf absolut diesseitig. Jesus ist zwar ein begabter Redner und Heiler und irgendwie hat er auch immer dieses Reich Gottes auf dem Schirm, aber er ist kein Stratege. Er braucht ihre Unterstützung. Aber sie sind eben nur so lange zum Kampf bereit, wie sie das Gefühl haben, dass Jesus den gleichen Kampf kämpft. Und jetzt diese Frage an dich. Wer ist dieser Jesus für dich? Ist er ein begabter Redner und Wunderheiler, der gute Ideen hatte, sich am Ende aber doch selbst überschätzt? Wer ist dieser Jesus für dich? Ist es jemand, für den man kämpfen muss, den man verteidigen muss, für den man einstehen muss, der unseren Schutz notwendig hat, und zwar mit allen Mitteln, jemand, dem wir unter die Arme greifen müssen, damit sich endlich das wieder für uns Christen zum Positiven wendet, für die, die an ihn glauben? Wer ist dieser Jesus für dich? Und für welchen Jesus kämpfst du? Für den Jesus deiner Fantasie, der die Bösen am Ende in die Hölle schmeißt? Oder kämpfst du für diesen Jesus hier, der sich bereitwillig in Gefahr begibt für das Leben seiner Freunde? Der am Ende sogar stirbt, der den Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt ein für alle Mal durchbricht, der zeigt, was Liebe ist, indem er ans Kreuz geht. Wer ist dieser Jesus? Ich lese den nächsten Abschnitt über Jesus und Martha, Vers 17. Da kam Jesus und fand Lazarus schon 4 Tage im Grabe liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden aber waren zu Martha und Maria gekommen, sie zu trösten wegen ihres Bruders. Als Martha nun hörte, dass Jesus kommt, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm: Ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr. Ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Ich finde, Martha ist wirklich eine sehr spannende Figur in diesem Text. Das Erste, was wir über sie hören in diesem Text, ist euch vielleicht in einem Nebensatz aufgefallen, dass Jesus sie lieb hatte. Jesus hatte Martha lieb, steht dort. Und das ist ja schon mal eine ganze Menge Information. Das sagt uns was über Martha und das sagt uns was über Jesus. Martha ist nicht irgendwer. Sie ist eine Freundin von Jesus. Sie weiß ja sogar, wo Jesus sich aufhält, ganz im Gegensatz zu den Juden, die ihn verfolgen und suchen, wo denen er sich verbirgt. Sie lässt ihn rufen, als Lazarus krank ist. Und auch im Gegensatz zu diesen Jüngern, die täglich mit Jesus unterwegs sind, scheint sie mehr mit ihm zu haben als nur so eine Kompagnonschaft. Sie ist eine Freundin von Jesus. Und jetzt kommt dieser Jesus nach Bethanien. 2 Tage später, als sie ihn gerufen hat. Und bevor Jesus irgendwas sagen kann, läuft sie ihm entgegen und es sprudelt auch schon aus ihr heraus. Sie sagt: Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und auch das ist, finde ich, eine faszinierende Aussage, weil in dieser Aussage steckt zum einen der Glaube, dass Jesus Krankheit hätte heilen können, aber zum anderen steckt hier die Enttäuschung darüber drin, dass Jesus nicht rechtzeitig auftaucht. Hat er etwa was Wichtigeres zu tun, als sich um seinen kranken Freund zu kümmern? Nun, wir sehen gleich, Martha ist nicht der emotionale Typ. Sie ist nicht die, die jetzt sich länger damit aufhält, in ihren Gefühlen zu forschen, was das mit ihr macht. Nein, sie fängt sich ziemlich schnell. Denn obwohl sie offensichtlich enttäuscht ist, schiebt sie ja schnell diesen Satz hinterher. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Warum sagt sie diesen Satz hier? Natürlich kann man nur Vermutungen anstellen, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen von mir aus, wenn ich Martha wäre. Vielleicht ist Martha jemand, der gern die Kontrolle behält. Anstatt Jesus weinend in die Arme zu fallen oder ihm voller Wut die Freundschaft zu kündigen, rationalisiert sie einfach alles. Das, was gerade passiert ist. Sie findet sofort in ihrem Kopf Antworten darauf, warum Jesus nicht direkt gekommen ist. Und sie sagt, egal, was du jetzt tust, das ist auch super. Und darum sagt sie auf Anhieb viele richtige Dinge. Ein Satz nach dem anderen, den man so wahrscheinlich unterstreichen könnte und sagen könnte, wow, was für eine Frau, was für ein Glaube. Sie sagt bemerkenswerte Dinge. Und sie stellt weder Jesus und seine Freundschaft in Frage, noch seine Fähigkeit, Kranke zu heilen. Am Ende geht alles nach Gottes Plan. Inshallah, sagt sie hier. Martha gehört anscheinend sogar zu den wenigen damaligen Juden, die an die Auferstehung der Toten glauben. Das war kein weit verbreiteter Glaube, das war neu. Das kam gerade auf zu der Zeit, dass man das glaubte. Und dann kommt dieser Vers 29, der Höhepunkt dieser Geschichte mit Martha. Sie sagt, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. Also hier könnte der Text eigentlich vorbei sein. Martha hat es kapiert. Und das ist typisch fürs Johannesevangelium, denn immer geht es um diese Bekenntnissituation. Jemand begegnet Jesus, Jesus fordert die Person heraus und dann kommt das Bekenntnis. Es geht darum, dass die Menschen sehen und verstehen, dass er der Messias ist, dass er der Sohn Gottes ist. Und Martha tut das. Aber nur einige Momente später passiert noch ein bisschen was anderes, was Martha in einem etwas anderen Licht erscheinen lässt noch. Im Grunde passiert hier bei Martha eigentlich genau das Gegenteil als bei den Jüngern. Ihr Glaube hat keine Verortung im Hier und Jetzt, der ist nicht geerdet. Sie ist sozusagen eine Art Philosophin, Theologin. Sie denkt über das Wesen Gottes nach, über die Ewigkeit. Aber jetzt in der Gegenwart hat Jesus nicht wirklich viel mit ihrem Leben zu tun. Als Jesus darum bittet, den Stein vom Grab wegzurollen und den stinkenden Lazarus aus dem Grab holt, sagt Martha schnell, Herr, er stinkt schon, denn er liegt schon seit 4 Tagen. Nun, man kann jetzt Martha nicht vorwerfen, dass sie nicht buchstäblich hier an die Auferstehung von Lazarus glaubt. Wie soll man das auch erwarten? Wie soll man davon ausgehen, dass Jesus jetzt einfach einen Toten auferweckt? Aber gleichzeitig wird durch ihre Reaktion deutlich, wie sehr sie darum bemüht ist, dass alles ihren richtigen Gang geht und wie sie im Grunde auch Jesus davor beschützen möchte, dass er diesem Gestank und diesem Anblick von Lazarus ausgesetzt ist. Das Spektakuläre, das Große, das hebt sie sich für die Zukunft auf, für nach dem Tod. Aber jetzt, der ist tot, jetzt lassen wir das auch mal. Und vielleicht will sie sich am Ende auch vor der Enttäuschung schützen darüber, dass Jesus doch nicht der so gute Freund ist. Doch nicht so der kräftige, mächtige Heiler. Dass er nicht der ist, für den sie ihn gehalten hat. Und wieder die Frage, wer ist Jesus für dich? Ist er lediglich eine Zukunftshoffnung? Nach dem Motto, jetzt glauben, später die Ernte einfahren? Jemand, der irgendwo auf dich wartet in einer unbestimmten Galaxie? Jemand, der schwer zu greifen ist, aber das ist ja auch nicht so wichtig, weil wir wissen ja, dass er lieb ist und dass wir in den Himmel kommen. Jemand, der mit dem Hier und Jetzt dann doch nicht so viel zu tun hat, weil eigentlich erleben wir ja nicht so richtig, dass er real ist. Wer ist dieser Jesus für dich? Lässt du ihn ran an den Schmutz dieser Welt? An das Stinkende, an das Tote? Lässt du ihn, um im Bild zu sprechen, deine Gräber öffnen? Die Verwesung riechen, die in den Gruften verborgen ist. Darf er deine Zweifel sehen, deine Angst sehen, deine Enttäuschung sehen? Oder sagst du lieber schnell das Richtige und machst den Deckel drauf wieder oder den Stein davor? Wer ist dieser Jesus für dich? Ich lese den nächsten Abschnitt, Jesus und Maria. Als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief ihre Schwester Maria und sprach heimlich zu ihr, der Meister ist da und ruft dich. Als Maria das hörte, stand sie eilends auf und kam zu ihm. Jesus aber war noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war noch dort, wo ihm Martha begegnet war. Als die Juden, die bei ihr im Hause waren und sie trösteten, sahen, dass Maria eilends aufstand und hinausging, folgten sie ihr, weil sie dachten, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und sah ihn, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Nun, wenn es ein Yin und ein Yang gibt, dann ist Martha definitiv das Yin und Maria das Yang. Das zieht sich ja so durch die ganze Berichterstattung. Sie ist das absolute Gegenteil. Sie ist die Emotionale. Sie ist die Sinnliche, die Öl über die Füße gießt und mit ihren Haaren die Füße trocknet. Sie ist die, die zu den Füßen Jesus sitzt, während Martha in der Küche steht und das Essen macht. Und sie ist eben die, die nur einen Satz sagt und dann weinend zusammenbricht. Mehr lesen wir hier eigentlich nicht. Sie lässt ihren Gefühlen freien Lauf. Sie ist leidenschaftlich, spontan. Sie denkt nicht erst groß nach. Ist natürlich überzeichnet, ist auch überzeichnet hier beschrieben. Aber sie sagt eben nur, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Sie ist ganz bei sich, ganz in ihren Emotionen. Sie will keine Erklärung, keine theologischen Antworten, sie will nicht diskutieren, sie fühlt. Wer ist dieser Jesus für dich? Ist er jemand, dem man einfach alles sagt und sich dann weinend vor ihm hinwirft? Ist er jemand, dem man seine Emotionen hinschleudern darf und dem man zu Füßen fällt mit den Krisen und den Emotionen und den schlimmen Dingen in unserem Leben und in dieser Welt? Wer ist dieser Jesus? Ich lese weiter. Jesus und die trauernde Menge. Als Jesus sah, wie sie weinte und wie auch die Juden weinten, die mit ihr kamen, ergrimmte er im Geist und er bebte und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprachen zu ihm, Herr, komm und sieh. Und Jesus gingen die Augen über. Da sprachen die Juden, siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Einige aber unter ihnen sprachen, er hat dem Blinden die Augen aufgetan. Konnte er nicht auch machen, dass dieser nicht sterben musste? Auch diese anonyme Trauergemeinschaft reagiert auf Jesus. Auf der einen Seite emotional, sie schauen, was so passiert. Also man kann sich das bildlich ganz gut vorstellen, denke ich. So eine Gruppe von, ich habe jetzt so ein bisschen auch irgendwie das Leben des Brian oder so im Kopf, aber es rennen viele Leute dahin und dann schauen sich das an und jammern mit und man sieht so sie schauen auf die Leute, die traurig sind. Also da ist auch jede Menge Sentimentalität mit dabei. Siehe, wie hat er ihn so lieb gehabt. Ach, schau dir das mal an. Aber gleichzeitig wundern sie sich auch. Wieso hat er denn jetzt nicht geholfen? Er hätte doch den Blinden geholfen. Wir wissen nicht, was Lazarus dahin scheiden ließ, aber hätte er ihm nicht helfen können? Liebt er ihn etwa doch nicht so? Wieso ist er nicht sofort gekommen? Und man kann das so ein bisschen vielleicht vergleichen mit so dem Chor in der griechischen Tragödie, was hier passiert. Die sind so eine distanzierte Gruppe, die aber irgendwie die Sache auf den Punkt bringen, in dem, was sie sagen. Auf der einen Seite sagen sie, Jesus liebt Lazarus. Das wird hier ganz deutlich. Er liebt auch diese ganze Familie, er weint. Auf der anderen Seite sagen sie, aber er hilft ihnen nicht. Er liebt, aber er hilft nicht. Das ist eigentlich in der Essenz das, worüber ich die letzten 20 Minuten geredet habe. Jemand, dem man beobachtet, mit beobachtender Distanz begegnet, dem man am Ende nicht so ganz trauen kann, weil man nicht so genau weiß, liebt er jetzt oder liebt er nicht? Hilft er jetzt oder hilft er nicht? Wer ist er? Nun, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir zum Schluss dann nochmal direkt auf Jesus schauen. Bisher haben wir so auf die Leute um ihn herum geschaut. Denn das ist spannend. Jesus lebt hier irgendwie in so einem parallelen Universum, hat man das Gefühl. Alles, was er sagt, wird komplett missverstanden. Er scheint immer über genau etwas anderes zu reden, als die Leute denken. Und man könnte sich natürlich fragen, kann er sich nicht besser ausdrücken? Er redet hier von Dingen, die selbst seine engsten Freunde nicht verstehen. Martha und Jesus reden aneinander vorbei. Die Jünger und Jesus reden aneinander vorbei. Aber es ist auch spannend, dass in dieser Geschichte geht es nicht nur darum, was er sagt, sondern es geht ja auch ganz viel darum, was er fühlt. Also er hat mehrfach eben davon gesprochen, dass er jemand liebt, lieb hatte. Hier wird davon gesprochen, dass er weint. Das ist übrigens der kürzeste Satz im Neuen Testament. Das ist hier ein bisschen umständlich von Luther übersetzt und Jesus ging die Augen über. Also es ist tatsächlich einfach, Jesus weinte. Der kürzeste Vers im Neuen Testament. Aber warum weint er? Er weiß doch, dass Lazarus nur schläft. Nun, wir sehen hier zwei wesentliche Eigenschaften von Jesus und das ist so das, was ich jetzt zum Schluss noch mitgeben möchte. Wir sehen hier erstens seine Nähe, die er hat. Und wir sehen seine Klarheit, die er hat. Seine Nähe und seine Klarheit. Der Theologe N.T. Wright schreibt, ihr könnt es mitlesen im Heft, über diesen Abschnitt, wie ich finde, sehr gut treffend, zur Nähe was. Das Wort, durch das die Welten erschaffen wurde, so nennt Johannes Jesus das Wort, weint wie ein Baby am Grab seines Freundes. Nur wenn wir innehalten und darüber nachdenken, werden wir das ganze Geheimnis des Johannesevangeliums verstehen. Nur wenn wir unsere abstrakten Bilder davon, wer Gott ist, weglegen und sie durch Bilder ersetzen, in denen das Wort, das Gott ist, mit dem Weinen der Welt weinen kann, werden wir entdecken, was das Wort Gott wirklich bedeutet. N.T. Wright sagt hier, Gott kommt nicht als das abstrakte Wort, das Logos in die Welt, sondern er kommt als Liebe in die Welt. Er hat echte Freunde. Er hat Menschen, für die er Freude empfindet. Kummer, Wut. Zweimal wird er wütend hier in diesem Text. Hoffnung, Liebe, Fürsorge, das volle Programm an Emotionen. Und Jesus ist bei den Menschen, die leiden vor allen Dingen. Er sagt ja selbst, die Gesunden brauchen keinen Arzt, die Kranken brauchen einen Arzt. Aber Jesus lässt es eben auch zu und anscheinend lässt es hier ganz bewusst zu, weil er diese zwei Tage wartet, dass seine Freunde dem Tod ins Auge sehen müssen. Dass der Tod für sie Realität wird. Und zwar nicht nur der endgültige Tod und die große Auferstehung am Ende, nein, der Tod im Leben jetzt. Und da kommen wir wieder zu einer Besonderheit bei Johannes, natürlich geht es hier um mehr als um die Frage nach Auferstehung und geht das und kann er den auferwecken? Nein, es geht natürlich auch um die vielen kleinen Tode, die wir jetzt schon sterben müssen in unserem Leben. Die Naturwissenschaftlerin und Theologin Ilia Delio schreibt darüber, das ist das zweite Zitat, was ich euch mitgebracht habe im Englischen, ich lese es in der deutschen Übersetzung. Nach christlicher Auffassung ist der Tod nicht das Ende, sondern der Beginn der absoluten Fülle des Lebens. Den Tod abzulehnen, selbst die kleinen Tode persönlicher Differenzen, Enttäuschung in der Karriere oder der Verlust geliebter Menschen, lassen uns sterben. Jedes Mal, wenn wir greifen und klammern und uns festhalten, um die vollständige Kontrolle zu haben, töten wir das Ganze, indem wir den Geist auslöschen. Die Ablehnung der vielen Tode auf dem Weg ist die Ablehnung des Geistes. Wir ersticken das Leben des Geistes in uns, indem wir den Raum um uns herum kontrollieren. Zu sagen, ich werde nicht sterben, bedeutet zu sterben. Für immer zu leben bedeutet, dass ich zum Sterben bereit bin, indem ich mich der Freiheit des Geistes hingebe. Also, ich lade euch ein, das später nochmal zu lesen, vielleicht auch im Englischen, wenn euch das leicht fällt. Aber das ist ein ganz tiefer Gedanke, der da drin steckt. In der Art und Weise, wie Jesus hier dem Tod begegnet, wie er mit dem Tod von Lazarus umgeht, zeigt er nicht nur, wie nahe er uns ist, sondern er zeigt, dass wir in vielen Bereichen unseres Lebens irgendwann die Kontrolle verlieren, die Kontrolle abgeben müssen. Wir können unser Leben nicht dauerhaft im Griff haben. Es gehört zum Leben dazu, dass Dinge sterben müssen. Und was Jesus hier so traurig macht und so wütend macht, ist natürlich die Tatsache des Todes, aber es sind ja vor allen Dingen die Reaktionen der Leute, die das nicht verstehen, die nicht verstehen, was eigentlich hinter diesem Tod steckt. Weder seine Jünger noch die anonyme Menge versteht das, dass der Tod eine wichtige Realität im Leben ist. Ja, der Tod ist absolut nötig, jetzt schon, um leben zu können. Und da sind wir wieder bei Martha. Deswegen kann ich mich so gut mit ihr identifizieren. Martha versucht ja bis zum Schluss zu verhindern, dass Jesus diesen Verwesungsgeruch von Lazarus mitbekommt. Sie versucht, den Tod zu verhindern. Das geht jetzt alles seinen Gang, aber nachher sehen wir uns wieder. Sie versucht, die Kontrolle zu behalten. Jesus hingegen macht deutlich, dass er hier nicht nur mit einer ewigen Rettungsmission kommt, sondern dass er jetzt schon ganz praktisch in unserem Leben präsent sein möchte, dass er mit uns in die Tode hineingeht, die wir erleben, die wir sterben müssen. Ich gebe euch mal Beispiele. Zum Beispiel müssen unsere Ideen, unsere Vorstellungen von Gott sterben. Unsere Vorstellungen über ein gutes, richtiges Leben müssen sterben. Beziehungen müssen sterben. Zu unseren Eltern, Freunden, zum Ehepartner. Und natürlich nicht als endgültiger Tod, sondern als ein notwendiger Tod, damit neues Leben entstehen kann. Eine neue Beziehung zu Gott, eine neue Beziehung zu mir selbst, eine neue Beziehung zu meinen alten, neuen Freunden, eine neue Beziehung zu meinem Partner, zu meinem Ehepartner, eine neue Beziehung zu meiner Arbeit. Vielleicht immer noch zu abstrakt, ich gebe euch mal praktische Beispiele aus meinem Leben. Das eine Beispiel hat damit zu tun, dass ich jetzt ja seit 8 Wochen Papa bin. Von Johanna. Und seit 8 Wochen sterben meine Vorstellungen darüber, was es heißt, Vater zu sein. Ich erinnere mich, in den ersten beiden Wochen, das scheint ewig her zu sein, habe ich immer noch versucht, das alte Leben irgendwie aufrechtzuerhalten. Aber ich habe ziemlich schnell verstanden, das geht nicht mit Johanna. Es funktioniert nicht. Mein normales, altes Leben und Johanna passen nicht zusammen. Stück für Stück stirbt auch die Vorstellung, dass ich alles im Griff habe. Habe ich nicht. Schon jetzt merke ich, dass ich so herausgefordert bin, konstant diese kleinen Tode anzunehmen. Und ich lerne langsam, dass noch ganz viele Vorstellungen darüber, wer ich bin, wer Johanna ist, wer ich als Vater bin, sterben müssen. Aber meine Hoffnung ist, dass es eine Auferstehung gibt, die besser ist, die kompletter ist, die schöner ist. Ein anderes Beispiel, es betrifft mich persönlich, es betrifft uns aber auch als Gemeinde. Vor 12 Jahren etwa hatte ich die Idee, das Kreuzer-Projekt zu gründen. Und ich hatte ganz klare Vorstellungen darüber, wie eine Gemeinde auszusehen hat, was ein Gemeindegründer ist, wie der sich zu verhalten hat, was man sozusagen für Programme fährt, damit das Ganze ein tolles, erfolgreiches Projekt wird. Alles war klar. Aber viele von euch wissen das und wir reden da ja auch drüber. Ich habe nicht nur einmal meine Vorstellung über Gemeinde zu Grabe getragen, sondern viele Male. Ich habe nicht die Gemeinde zu Grabe getragen, aber meine Vorstellung darüber. Ich habe sehr oft den Tod als Pastor gestorben, der ich nicht sein kann, nicht sein darf, nicht sein will. Und nicht, weil es so hart ist oder so heilig ist, Pastor zu sein, sondern weil mein Ego im Weg steht. Und ein bisschen tun wir das ja alle gerade zusammen. Wenn ihr bei den Gemeindeforen dabei seid, nächsten Sonntag ist wieder Gemeindeforum, dann beerdigen wir das Kreuzberg-Projekt. Das Kreuzberg-Projekt muss sterben, damit es leben kann. Unsere Ideen, die wir bisher hatten über Gemeinde, sind ja nicht alle schlecht, aber sie müssen auf den Prüfstand. Manches davon muss sterben und hinterher kommt was Besseres dabei raus. Und das bringt mich zum zweiten wundervollen Teil, den wir hier bei Jesus sehen. Und das ist dieser Punkt der Klarheit. Nochmal dieser Vers 9 und 10, den er zu seinen Jüngern sagt, der irgendwie so mysteriös klingt. Hat nicht der Tag 12 Stunden? Wer bei Tage umhergeht, der stößt sich nicht, denn er sieht das Licht dieser Welt. Wer aber bei Nacht umhergeht, der stößt sich, denn es ist kein Licht in ihm. Was es genau bedeutet, ich weiß es nicht. Aber ich vermute, dass Jesus hier Dinge weiß und in diesem Moment ganz klar spürt, Klarheit darüber hat, wer er ist und was sein Auftrag ist. Nichts und niemand kann ihn davon abbringen. Das ist die göttliche Komponente von Jesus, die wir sehen, wo er nicht nur ganz Mensch ist, sondern auch ganz Gott. Der erleuchtete Jesus, der mehr sieht als seine Umgebung. Das Licht. Und die Klarheit und dieses Licht sind übrigens die Konsequenz daraus, wenn man Tode stirbt. Wir haben vor einigen Wochen diese Predigt gehört von Benjamin über Jesus' Versuchung. Jesus stirbt mehrere Tode bei dieser Versuchung. Er muss alles begraben, was er vielleicht dachte, was er ist. Er ringt damit, wer er ist. Er ringt mit den Fragen nach Macht, nach seinem Auftrag, nach dem, wer ihn geschickt hat. Das muss er alles beerdigen, sonst gibt es keine Klarheit am Ende, sonst gibt es kein Licht. Wer ist dieser Jesus? Nun, es ist nicht leicht zu beantworten, ihr merkt das. Aber wir sehen hier in diesem Text, dass er zwei wesentliche Aspekte hat, die wir vielleicht mitnehmen können, die uns vielleicht auch Hoffnung geben, bestimmte Fragen beantworten können. Erst die personifizierte Nähe Gottes, jetzt und hier in unserem Leben. Und erst die strahlende Klarheit Gottes, die eintritt, wenn wir die Nähe zulassen. Wer ihn nicht an sich ranlässt, wird auch die Klarheit nicht sehen. Jesus selbst sagt über sich, ich bin die Auferstehung und das Leben. In ihm steckt die große Hoffnung auf Auferstehung. Etwas, was jetzt schon beginnt, im Hier und Jetzt und über dieses Leben hinaus weist. Ist übrigens ganz klar, hier geht es nicht nur um die Auferstehung in der Zukunft. Nein, fast alle, die diese Texte auslegen, sagen, in Vers 25 und 26 spricht er schon über die Auferstehung, über die vielen kleinen Auferstehungen, die wir jetzt hier haben. Es geht um unser Leben jetzt schon und nicht nur später. Um ein Leben der Hoffnung, auf etwas Besseres, Schöneres, Wundervolles. Vielleicht hilft es auch, wenn wir zum Schluss die Perspektiven der Jünger von Martha, von Maria und auch die Perspektiven der umstehenden Menge zusammenbringen. Jesus ist weder ein riskantes, diesseitiges Projekt, für das man kämpfen muss. Wir müssen Jesus nicht verteidigen. Jesus ist auch nicht die reine Vertröstung auf die Zukunft, wo ich immer schnell den Deckel auf meine Fragen hier und jetzt drauf machen kann und sagen kann, naja, irgendwann wird alles gut. Und Jesus ist Mensch hier und jetzt. Wir können uns vor seine Füße werfen und weinen, aber wir dürfen auch in der Distanz stehen und beobachten. Und die Frage stellen, ja, was ist denn nun? Liebt er oder liebt er nicht? Ist er nahe, ist er nicht nahe? Weil er ist er. Ich lese uns den letzten Abschnitt. Und in diesem Abschnitt wird die Hoffnung deutlich, dass nicht nur Lazarus aufersteht, sondern dass wir alle auferstehen. Da ergrimmte Jesus abermals und kommt zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, heb den Stein weg. Spricht zu ihm Martha, die Schwester des Verstorbenen, Herr, er stinkt schon, denn er liegt seit 4 Tagen. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Da hoben sie den Stein weg. Jesus aber hob seine Augen auf und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich wusste, dass du mich alle Zeit hörst, aber um des Volkes willen, das umhersteht, sagte ich es, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Als er das gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was Jesus tat, glaubten an ihn. Wer an Jesus glaubt, für den wartet die Auferstehung. Für den lösen sich die Binden und die Schweißtücher und das Licht kann strahlen. Glaubst du an ihn? Lässt du dich von ihm aufwecken? Lässt du ihn durch die vielen kleinen Tode deines Lebens gehen und ihm die Auferstehung schenken? Amen.